sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 154. Folge von Sideline, der USL Podcast. Und wir sind, naja, noch nicht ganz in den letzten Zügen der Saison, aber wir sind schon, das Ende ist erkennbar. Die nächsten Playoff-Plätze haben sich bereits bestätigt und ja, man kann es ja schon mal sagen, ein Team, was glaube ich alle überrascht, hat sich auch schon bestätigt. Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, aber das wird heute trotzdem nochmal kurz erwähnt werden müssen. Aber ich rede hier nicht mit mir selbst die ganze Zeit, das wäre langweilig. Wie immer, mit dabei ist der wundervolle Wolf. Schönen guten Tag.
Mahlzeit.
Jetzt ist die Frage, worauf hast du als erstes Lust? Willst du erst News haben und machen oder wollen wir schon mal in Spiele gehen?
Ich wäre für News.
Okay, dann springen wir als erstes mal in die USL Championship. Ein Team, über das wir naja, zuletzt auch ein paar Mal schon gesprochen hatten, aber vielleicht nicht immer aus den besten Gründen, Situationen, was auch immer. Es gibt News aus Pittsburgh. Die sind jetzt durchaus ein bisschen überraschend, könnte man sagen, weil Pittsburgh hat ihren Headcoach Bob Lilly freigestellt. Was ist da los? Was wissen wir darüber?
Tatsächlich so gut wie gar nichts, was ganz gut ist zum einen. Also offiziell heißt das wunderschöne Begriffchen im Englischen Administrative Leave. Im Deutschen würde man es Verwaltungsbeurlaubung nennen. Ja, passend schön zum deutschen Klischee, was wir an Namen haben. Im Fußball und in der USL wird es meistens genutzt, weil es interne Ermittlungen im Club gegen den jeweiligen Trainer gibt, weil unschöne Dinge passiert sind. Also vor allem in der League One in den letzten Jahren kam es öfters vor, weil sich die Trainer daneben benommen haben. Zum Beispiel, weil sie ihre eigenen Spieler gemobbt haben, weil sie irgendwie rassistische Vorfälle hatten oder ähnliches. Und dann war das quasi die Möglichkeit, intern zu ermitteln und die Trainer dann gewissermaßen auf dem leisen Dienstweg zu entlassen. Dann hat man nichts von denen gehört und am Ende der Saison waren sie halt dann weg. Und mit diesem Hintergrund waren dann halt auch sehr viele überrascht, als das jetzt mit Bob Lilly kam, der ja immerhin der Pittsburgh Riverhound Trainer seit Ewigkeiten ist, eine USL-Legende ist und das eben halt nur knapp einen Tag vor dem wichtigen Spiel gegen Indy 11 passiert ist. Und dass man dachte, WTF, was ist denn jetzt passiert? Soweit ich es mitbekommen habe, und ich bin ja schon recht gut in den Communities mit dabei, gibt es jetzt kein überschneidendes Gerücht, kein wirklich bestätigtes irgendwas, was jetzt der Grund hinter Bob Lillys Freistellung ist oder sein könnte. Man muss aber dazu wissen, dass er nicht der einfachste Trainer ist. Also wenn man mit ihm klarkommt und man das macht, was er will, bist du unter ihm gesetzt und der beste Mann der Welt. Wenn du nicht ins System passt oder passen willst, bist du sehr schnell weg. Also auch wirklich wortwörtlich beim nächsten Club. Und er ist gewissermaßen ein laufendes Meme, weil wenn es auf dem Platz nicht läuft, gibt es sehr, sehr viele Berichte, dass er dann die Spieler nach dem Spiel noch im Kreis aufstellt und die dann erstmal minutenlang anbrüllt. Also wirklich jene Standpauke hält, die sich gewaschen hat. Deswegen, ich will nicht sagen, es war wahrscheinlich irgendwas von ihm gegen seine Spielweit. Es würde Sinn ergeben, weil man ihn dafür kennt, eben durchaus mal rumzupoltern. Fakt ist, zum heutigen Zeitpunkt gibt es offiziell kein Update und B, auch kein offizielles, offensichtliches Gerücht, Klischee, was der Grund dahinter sein könnte. Nur eben, dass bis auf Weiteres Bob Lilly nicht der Cheftrainer von den Pittsburgh Riverhounds ist, nachdem er ja jetzt seit einigen Jahren das gewesen ist.
Na gut, der kurzfristige Trainer, nennen wir es mal Wechsel, hat sich ja scheinbar gelohnt. Sie haben 2-1 gewonnen und haben sich damit für die Playoffs qualifiziert. Also immerhin etwas Positives, nachdem es ja in den letzten Wochen sportlich nicht immer ganz so gut lief. Gehen wir mal in die USL League One. Da ist einiges passiert, vor allem, da kommen ja bald einige Teams. Und diese Teams haben jetzt im Laufe der letzten Tage angefangen, ihre künftigen Trainer mitzuteilen. Welche Teams erwarten wir dann? beziehungsweise welche Teams sind da noch nicht von der Bildfläche verschwunden, so wie wir es schon ein paar Mal in der USL erlebt haben, und haben jetzt Trainer bekannt gegeben.
Also die unspektakulärere Sache, würde ich mal sagen, das ist das Team aus Florida, Sarasota Paradise. Die haben jetzt relativ still ihren ersten Cheftrainer in der League One bekannt gegeben. Und das ist der Assistenztrainer von den Richmond Kickers, Mike Elovara. Ist jetzt nicht krass bekannt gewesen und hat halt vor allem bei den Richmond-Fans natürlich für Tränen gesorgt, weil er da seit vielen Jahren der Assistenztrainer ist und wohl sehr gut in der Jugendarbeit von Richmond involviert ist. Aber das war eher eine überraschende Verpflichtung, weil viele gerüchtet haben seit Ewigkeiten, dass der Tormenta-Trainer Ian Cameron, der quasi überraschend gegangen ist, der neue Trainer werden wird. Und das ist er nicht geworden. Und deswegen Sarasota Paradise aus Florida startet nächstes Jahr höchstwahrscheinlich mit dem Richmond-Assistenztrainer als Cheftrainer.
Wen gibt's denn noch als neuen Trainer?
Das ist ganz frisch. Wir nehmen heute mal etwas früher in der Woche auf, am Mittwoch. Und die News ist ein paar Stunden alt. Und Corpus Christi, das relativ gut bekannte Team aus der League 2, das ja nächstes Jahr aufsteigen wird in die League 1, die haben heute Ermon Zayed bekannt gegeben. Das können wir wirklich sagen, heißeste Trainertalent seit über einem Jahr. Der war der Cheftrainer von Northern Colorado Hailstorm, die ja den ersten USL-Jägermeister-Cup gewonnen haben und immer sportlich sehr aktiv in der Liga One waren, bis sie eben aufgrund diverser Skandale aus der Liga gekickt worden sind. Und der wurde heute als Trainer von Corpus Christi bekannt und ist schon ein bisschen ein Meme, weil er ist dafür bekannt, sehr dicke Pullover zu tragen. Und jetzt wechselt er aus Northern Carolina, Colorado, nach Texas. Um mit dicken Pullover irgendwo im Südtexas an der Seitenlinie zu stehen, bei gerne mal 44 Grad und 60% Luftfeuchtigkeit, könnte interessant werden.
Immerhin, wenn er das durchzieht, dann verdient er wirklich ein eigenes Meme. Einen eigenen Meme-Account. Erinnerst du dich noch an Mike Petke, der früher Trainer bei den New York Red Bulls und Resort Lake in der MLS war?
Ja, dunkel.
Der hat ja immer Sweater getragen und irgendwann gab es einen eigenen Account dafür. Also ich sehe da Potenzial. Aber wählen wir noch einen. Ein weiteres Team hat ihren Trainer verkündet. In dem Fall ist es nämlich Port St. Lucie Sports Club. Wen haben die sich denn geschnappt?
Das weiß ich noch gar nicht.
Sorry, ja, die haben verkündet, dass sie kommen werden. Eben ein weiteres Team in Florida. Der Trainer ist natürlich noch unbekannt. Die Meldung ist ja auch ganz frisch.
Genau, so ist richtig. Also das Team wurde jetzt vor ein paar Tagen bekannt gegeben, am 13. Aus dem blauen Himmel, würde ich sagen. Da hat irgendwie keiner wirklich mit gerechnet. Und ja, gerüchtet stand jetzt angeblich offiziell ab 2027 bekommt die League One das möglicherweise vierte Florida-Team. Namens Port St. Lucie aus Florida, aus der Treasure Coast, wie man sie so schön nennt. Ja, das Logo ist interessant, würde ich sagen. So ein bisschen, könnte man sagen, klassisch heraldisch angehauchte Logoform. Sehr helles Blau oder so ein sehr altertümlicher englischer Schriftstil plus einen Anker. Könnte ich das Anker-Derby mit Rhode Island liefern? Ich bin nicht ganz sicher. Ja, also ganz frisch. Vom Club habe ich noch nie was gehört. Und ja, alle waren ein bisschen überrascht. Und deswegen Port St. Lucie FC, ein neues Florida-Team. Und dann neben FC Naples, neben Sarasota Paradise und neben, wenn sie denn kommen, dem Männerteam von Fort Lauderdale FC, das vierte Florida-Team in der Liga.
Ja, ich bin ehrlich gesagt nicht so richtig amused. Es ist alles ein bisschen zu nah. Vor allem, es ist ja auch, selbst im weiteren USL-Kosmos ist es nicht das einzige Florida-Team. Und auch in der MLS gibt es in Florida schon Teams. Also die Dichte an professionellen Fußballteams in Florida ist halt schon sehr, sehr dicht.
Da gab es auch schon die ersten Memes von Leuten, die gesagt haben, ab 27 hat dann die League One eine Teilung in zwei Divisionen. Die Florida-Division und der Rest der Liga-Division. Und daher, ja. Also ich bin auch ehrlich gesagt ich bin auch ehrlich gesagt nicht wirklich begeistert. Also zum einen, weil ich den Namen irgendwie doof finde. Port St. Lucia FC oder SC ist irgendwie, geht nicht gut von der Zunge. Und zum anderen, wie gesagt, wir haben schon so viel Florida und daher noch ein Florida-Team. Ich weiß nicht, wir haben allein USL-technisch, ne? Ohne jetzt die MS zu nehmen, wir haben Port St. Lucia, Fort Lauderdale bei den Männern, Sarasota Paradise, dann das Team FC Naples. Championship haben wir Miami FC oder bald wahrscheinlich Homestead FC, die Tampa Bay Rowdies, macht schon mal 6. Und dann aus der Super League kommen dann noch Tampa Bay Sun, das sind 7. Und die Frauenabteilung vom Fort Lauderdale, sagen wir mal 8. Sind dann 8 Florida-Teams in 3 Ligen. Und das sind ja auch noch nicht mal welche, die noch dazukommen könnten. Ja, also ist ganz schön viel.
Dazu dann halt noch die 2... Ja, 2 MLS-Teams, also sind wir bei 10 professionellen Fußballteams. Schwierig. Allerdings, man muss es auch positiv sehen, für Groundhopper perfekt. Also du kannst viele Grounds in zumindest in einem Bundesstaat machen. Wo wir bei positiv sind, wolltest du dazu noch was sagen?
Nee, ich habe noch eine kuriose News, aber die wollte ich dir nicht wegnehmen.
Okay, nee, dann schieß los.
Unsere Lieblingsliga, die NISA, fällt mir wieder sehr lustig, schrägstrich skurril auf. Denn die veranstalten ja aktuell ihren NISA Pro Cup mit 8 Teams. Ich glaube sogar mal waren es mehr geplant. Eins droppte ja vor kurzem aus, weil die sich als kommendes League One Team planen, was die NISA nicht so lustig fand. Und jetzt, wo der Pokalmodus startet, gab es ein Spiel vor ein paar Tagen. Da hat der Modesto City FC gespielt. Und die hatten gerade mal 9 Spieler auf dem Platz. Und einer von denen verletzte sich und dann musste das Spiel zur Halbzeit abgebrochen werden. Das war deren Partie gegen die Northern Colorado Hailstorm-Jungs. Und das hat für skurrile Memes gesorgt. Und wurde, wo ist denn der Rest der Spieler? Und heute spielten sie wieder und haben, wenn ich den Stand der Dinge richtig sehe, 12-1 verloren. Und sollen jetzt gerüchtemäßig in ein paar Tagen theoretisch 2 Spiele an 2 Wettbewerben haben. In einer Lightning League und theoretisch, wenn sie denn qualifiziert sind, fürs Halbfinale der NISA Pro Cup Runde. Und daher, ja, die NISA, unsere Lieblingsdritte Liga, bleibt mal wieder skurril. Mit Teams, die rausgehen kurz vom Pokalstart, Teams, die nur 9 Spieler aufbieten können und das ist alles wieder, naja, NISA bleibt eben NISA.
Ich kann es irgendwie gar nicht nachvollziehen, wie man es dann nicht schafft, da ausreichend Spieler mitzubringen. Okay, vielleicht mussten die vorher alle schon gemeldet werden, die irgendwie potenziell spielen dürfen, sodass du kurzfristig keine Ahnung, Jugendspieler oder so noch akquirieren konntest von irgendwelchen Clubs aus der Umgebung. Ja, das zeigt aber ja nur, wie die NISA arbeitet. Das hat sich einfach kein Stück geändert.
Nee, aber hat irgendwie dafür sehr lustige Memes und Bilder gesorgt.
Zu Recht, völlig zu Recht. Bevor wir in die Spiele gehen, springen wir einfach mal in die Tabelle für die USL Championship, weil dort hat sich ja noch einmal ein bisschen getan. Und wir sind jetzt erstmal in der Eastern Conference und da hatten wir zuletzt das Phänomen, dass Hartford, die auf Platz 3 waren, noch nicht qualifiziert waren, während Platz 4 bereits qualifiziert war. Hartford hatte jetzt am Wochenende wieder gespielt und sagen wir es mal so, das sah gar nicht so schlecht aus. Und der Gegner, den sie da hatten, den kannten sie jetzt schon, weil sie erst wenige Tage zuvor im USL Cup gegen genau dieses Team gespielt hatten. Und ist natürlich klar, das wird ein heißes Spiel. Die einen wollen Revanche, die anderen wollen natürlich die 3 Punkte, um sich definitiv für die Playoffs zu qualifizieren. Also haben sich beide da Mühe gegeben. Die Partie endete nach 5 Toren und einer roten Karte. Ich rede natürlich von der Partie Hartford gegen Sacramento Republic SC. Und die Partie endete 3-2. Sacramento noch mit einer roten Karte kurz vorm Abpfiff. Nun ja. Aber damit ist Hartford das 2. Mal in ihrer Geschichte jetzt für die Playoffs qualifiziert. Endlich.
nebenbei noch zu erwähnen, haben sich noch qualifiziert, oder gehen wir mal generell die Tabellen durch. Im Osten haben wir mit Louisville City den Player Shield Winner, also quasi das Supporter Shield Pendant in der Championship. Charleston ist qualifiziert, Hartford, Loudon zum ersten Mal in der Clubgeschichte, der North Carolina FC und Pittsburgh. Also 6 der 8 Eastern Conference Tickets sind schon vergeben. Raus sind im Osten Birmingham und Miami. Und im Westen bleibt es wie üblich ein bisschen wilder. Da haben wir gerade mal 3 qualifizierte Teams heute am Mittwoch. Das sind Tulsa, die die Western Conference gewonnen haben. Sacramento und New Mexico. Und raus als bisher einziges Team Las Vegas, die ja eine stolze Tordifferenz von minus 27 auf dem Konto haben.
Nein, irgendwas musst du spitze sein. Ich würde aber fast behaupten, dass auch für Oakland und Monterey es eventuell bald dem Ende zugehen könnte, weil die haben lediglich 2 Punkte mehr. Zwar eine bessere Tordifferenz, aber jetzt auch nicht so die knackige Tordifferenz. Also mal sehen, wie lange es noch dauert, sagen wir es mal so. Hast du ansonsten noch was zu den zu der Tabelle?
Ja, bei der League One, wenn du nichts dagegen hast.
Ja.
In der League One haben sich auch jetzt schon die ersten Sachen ergeben. Bitte bedenkt, wir haben heute Mittwoch und es gibt noch ein paar Spiele, die, glaube ich, noch stattfinden. Das heißt, zum Freitag könnte schon wieder ein bisschen verschoben sein. Aber heute, Stand jetzt, gibt es nun 8 Teams, die feststehen, ob sie es schaffen oder nicht geschafft haben. Nicht in die Playoffs geschafft haben, definitiv, sind Westchester im ersten Jahr, die Richmond Kickers und auch im ersten Jahr Texoma. Also 2 Neulinge, die krachend gescheitert sind und eben das Klassiker-Team aus Richmond. Die werden es nicht in die Playoffs schaffen. Und sicher qualifiziert sind Bon Knoxville, Chattanooga, Spokane, FC Naples als erstes der 9 Teams und der aktuelle Meister Union Omaha. Heißt, 3 Playoff-Tickets sind noch frei.
Für deine Jungs sieht es ja auch ganz gut aus.
Ja, wir haben ein Spiel weniger. Das könnte uns ein bisschen noch am Ende retten.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast. Und wir haben ja gerade schon mal angefangen, über die Ligen zu sprechen, wer sich qualifiziert hat. Jetzt gehen wir mal in einige dieser Spielereien, die besonders interessant waren. Und ich muss zugeben, in der USL-Championship hatten wir ein doch recht wildes Wochenende. Eine Partie hatte ich ja gerade schon mal erwähnt, das 3:2 von Hartford gegen Sacramento. Aber auch wenn da 5 Tore gefallen sind, war das nicht die einzige Partie, in der 5 Tore gefallen sind. Unter anderem zum Beispiel hat auch Rhode Island eine Partie mit reichlich Toren, nämlich in dem Fall 5 Toren gemacht, und sie haben die Tampa Bay Rowdies nach Hause geschickt. Und es gab eine weitere Partie, die 5 Tore hatte, über die sprechen wir gleich. Ansonsten noch zu erwähnen sei vielleicht das Aufeinandertreffen zwischen New Mexico United gegen Orange County SC, denn auch diese Partie endete 3:3. Allerdings muss man da schon sagen, New Mexico in dem Fall ganz schön gestolpert und Orange County offensichtlich gut aufgelegt. Aber wir sprechen mal über Charleston Battery. Die haben zu Hause gespielt und hatten die Jungs aus Colorado zu Gast. Was hättest du vor der Partie vermutet, wie sie enden würde?
Ich habe schon auf einen Sieg von den Jungs aus Charleston gedacht. Einfach deswegen, weil Colorado Springs als aktiver Meister einfach bisher nicht meisterlich spielt die ganze Saison und eh immer so um den Playoff-Strich rumwabert. Aber mit dem hohen Ergebnis habe ich dann am Ende wirklich nicht gerechnet. Also ich habe mit dem 3-1, 2-0, 4 so ungefähr gerechnet. Für Charleston.
Man muss irgendwie auch so zusammenfassend sagen zu dieser Partie, die war auch sehr, sehr einseitig. Also von dem einen Team, gut, in dem Fall ganz klar, Colorado, hat man ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig viel gesehen. Von dem anderen Team da schon ein bisschen mehr. Da war vielleicht sogar noch mehr drin. Aber gehen wir mal direkt in die Partie. Bereits nach 7 Minuten gab es das erste Tor. Und in dem Fall hatten wir die klassische Freistoßsituation vor dem Strafraum. Der Ball wurde scharf in den Strafraum geschossen, allerdings ursprünglich von der Mauer geblockt. Dann landete der Ball aber wieder vor den Füßen von Aaron Molloy, der hatte einen ganz guten Tag in dem Fall. Und der hat jetzt einfach flach unten rechts reingeschossen und da war das Tor drin.
Es dauerte dann gerade mal 5 Minuten, bis das 2:0 gefallen ist. Und das war, würde ich jetzt sagen, klassisch. Also MD Majas, der schon letztes Jahr mit 4 Toren aufgefallen ist, der traf hier zum 2:0. Er kriegt den Ball zugepasst, tanzt nochmal einen Verteidiger aus und haut den Ball dann ja aus recht kurzer Distanz mittig ins Tor rein. War nicht das krasseste Tor, war echt einfach gemacht und so führt dann Charleston schon nach gerade mal 12 Minuten 2:0.
In der 25. Minute ist wieder Müller beteiligt und in dem Fall macht er es einfach quasi so auch von der Strafraumgrenze im Strafraum steht er schon oder mehr oder weniger an der Strafraumgrenze, schießt den Ball mit einem Bogen dort hinein und dort steht letztendlich Yasa? Y-C-A-Z-A. Ikase. Stimmt. Der hält einfach nur den Kopf rein und der Ball ist drin.
Es dauerte dann ein bisschen bis zur 78. Minute, wenn du vorher nichts mehr hast.
Nö.
Denn man muss halt sagen, diese Partie war wirklich eine Einbahnstraße. Also wenn was von Colorado kam, war es in der Regel wirklich sehr harmlos. Und in 78. Minute dachte sich Charleston, okay, wir wollen A, den Sack drauf machen und B, wir hatten noch keine Standardsituation. Also wenn man jetzt das geblockte Freistößchen von Molloy abnimmt. Es gibt eine Ecke von links. Dos Santos springt an der Höhe, ungefähr auf der Höhe des linken Pfostens rein und der Ball geht rechts ins Tor rein. Klassisch, Flankenecke, Kopfballtor und damit steht's 4:0 für die Jungs aus South Carolina.
Damit endet die Partie aber nicht so richtig. Denn es gibt noch einen Patzer. Der Patzer ist nicht vom Torhüter von Colorado. Denn ich finde, Herrera hat gut gehalten. Der hat einiges dann nochmal rausgewischt, sonst wäre dieses Ergebnis noch erheblich höher gewesen. Und auch in dieser Situation hat er 2-mal gehalten. Aber seine Verteidiger, die mit im Strafraum sind, bewegen sich einfach gar nicht und lassen zu, dass es nochmal einen dritten Nachschuss gibt. Den kann er dann jetzt an der Stelle nicht mehr halten, so schnell kommt er nicht hoch. Wie gesagt, ich würde ihm da ehrlich gesagt keine Chance, keine Schuld geben, sondern also seine Verteidigung steht einfach rum wie ein Haufen NPCs auf dem Platz.
Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, war wirklich zu einfach. Und die einzig gute, also wirklich, ich nenne es mal mit Anführungszeichen, gute Situation, die ich wirklich Colorado noch geben kann, das war in der 91. Minute. Da hatten die einen Fernschuss, der zum rechten unteren Pfosten von Charleston ging, wo Zamudio noch gut halten konnte. Und wenn du nach 15:0 Rückstand deine erste richtig gute Torchance in der Nachspielzeit hast, ja, dann hast du auch nicht wirklich verdient, besser zu sein.
Ja, genau so ist es. Ja, in dem Fall, wir hatten es ja schon angedeutet, ein absolut verdienter Sieger. Und auch ein ebenso verdienter Verlierer. Das war eine ganz klare Sache. Gar keine zwei Meinungen. Gehen wir jetzt mal in die USL Super League. Die Damen hatten auch ein durchaus interessantes Wochenende. Da finden ja leider erheblich weniger Spiele statt. Und wir haben uns dieses Mal die Partie von Brooklyn SC und Tampa Bay Sun angesehen. Tampa Bay Sun bis dato weiterhin ohne Sieg. 3 Unentschieden und 3 Niederlagen lediglich. Es wird also mal Zeit, dass sie ihren ersten Sieg holen. Und wir schauen jetzt in dieser Partie mal, ob das der Fall war. Es fängt gut an. In der 38. Minute und auch davor sind sie mir durchaus positiv schon aufgefallen. Sie haben sich viele Chancen erarbeitet und man hat schon gesehen, die wollen da heute gewinnen. Auch wenn sie auswärts ran müssen, ist ihnen egal, die Punkte wollen sie jetzt unbedingt mitnehmen. Und in der 38. Minute spielen sie kurze, aber sehr durchdachte und überlegte Pässe, die dafür sorgen, dass sie sehr bald im Strafraum sind. Und dort wird der Ball dann nur noch auf Natasha Flint gepasst. Die kann den Ball ins Tor schießen und sie führen mit 0:1.
In der 47. Minute, also schon müsste in der zweiten Halbzeit gewesen sein, Da fiel mir tatsächlich die Keeperin von Tampa ganz gut auf, denn es gab eine Ecke von Brooklyn von links und Schneider hatte da eine sehr gute Flugparade, um den Ball rechts quasi rauszutitschen. Das sah, fand ich, sehr gut aus.
Ja, das stimmt. In der 61. Minute, wenn du davor nichts mehr hast,
nö.
Fällt ein weiteres Tor. Die Torschützin Rebecca Cook macht es sehr clever, denn sie bleibt im Strafraum mit dem Ball am Fuß sehr, sehr cool. Spielt die Verteidigerin aus, lässt sich den Ball da nicht abnehmen und schießt ihn dann einfach flach aufs Tor. Wirklich gut gemacht, also an der Stelle da nicht unruhig zu werden oder nicht nervös zu werden. Ganz klar das Ziel vor Augen, das hat sie gemacht und es führt zum 1:1.
Es gab dann 19 Minuten später das nächste Tor und ich muss zugeben, eigentlich hatte ich Tampa mit recht schönen Trikots in Erinnerung, aber dieses Jahr hatten wir in diesem Spiel wie zwei sehr langweilige Trikots. Also Brooklyn quasi in pechschwarz und Tampa in sonnengelb. Nur so als kleines Augenmerkchen, nachdem es, glaube ich, mein erstes Tampa-Spiel dieses Jahr war. Und ja, Tankersley trifft zum 2:1 für die Damen aus Florida, den aktuellen Meister. Es gab eine Flanke von rechts in den Strafraum. Der Ball titscht einmal auf und dann haut sie den Ball ja per Halbvolley im Strafraum ins Tor rein. 2:1, Tampa führt wieder und ich muss sagen, die Vorarbeit war wirklich sehr schön von den Damen von den Tampa Bay Suns.
Auch der Torschuss als solches, nennen wir es mal halbhoher Volley, der war gut, war ein hübsches Tor. Jetzt ist die Frage, schafft Tampa es endlich, den ersten Sieg in die Saison nach Hause zu tragen, vielleicht sogar nochmal ein Tor zu machen? Die Antwort lautet nein. Und die Antwort entscheidet sich in der 91. Minute. In dem Fall ist es ein Freistoß. Der wird in den Strafraum geschossen und Catherine Zimmerman ist diejenige, die den Kopf hinhält und den Ball ins Tor köpft. Gut für Brooklyn, schlecht für Tampa, weil jetzt teilen sie sich die Punkte.
Und mal wieder ein Spiel, wo zwei Damen mit recht deutschen Namen auffallen. Frau Schneider und Frau Zimmermann.
Wobei ihr ein N fehlt am Ende.
Ah, okay, ja gut, dann nicht, dann passt das schon. Was ich noch kurios fand, war, normalerweise hat man, wenn man so eine, auf Schüsse und Torschüsse guckt, die, bei Teams, die sich recht ähneln, was die Statistik angeht, auch eine ähnliche Torschussstatistik. Also ich schwimme rum, 10-11 Torschüsse, dann meistens auch so 5-6 Torschüsse oder so. Also Schüsse insgesamt 10-11 und 5-6 Torschüsse. Hier war es mal interessant, total andersrum. Wir hatten 11-14 Schüsse für Tampa insgesamt, also 3 Schüsse mehr. Aber Torschüsse waren es 7-2 für Brooklyn. Also Brooklyn hat von 11 Schüssen insgesamt 7 aufs Tor gebracht, während Tampa nur ein Siebtel aufs Tor gebracht hat.
Das könnte durchaus auch erklären, warum sie in dieser Saison so schlecht dastehen und noch keinen Sieg hatten. Dementsprechend kommt jetzt ein weiteres Unentschieden dazu. Abwarten, wie sie sich in der Saison noch verbessern oder auch nicht. Hast du ansonsten noch was zu dieser Partie?
Nö, tatsächlich nicht. Außer, dass es immer schön war, ein torreicheres Spiel zu sehen, weil irgendwie habe ich gerade immer Pech. Immer wenn ich mich entscheide, mal für mich selber ein Super League-Spiel zu gucken, ist es irgendwie ein sehr ödes Unentschieden oder mit Glück mal ein 2-0. Und das war jetzt mein Highlight, wo ich es nicht geguckt habe, das Spiel, aber wenigstens mal 4 Tore zu sehen bekommen habe. Und daher, ja, ich habe immer irgendwie Pech, wenn es darum geht, die Spiele live zu gucken. Das sind meistens, egal wen ich gucke, sehr öde und torarme Partien.
Bitte. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dann würde ich vorschlagen, machen wir eine kurze Pause und dann erwarten uns zwei Spiele, deren Ergebnisse überraschend waren. Sagen wir es mal so. Also, bis gleich bei Sideline, der USL-Podcast.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Kronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast. Und wir springen in die USL League One. Da fangen wir direkt mal mit der Partie zwischen Westchester und Naples an. Wir haben jetzt gehört, Westchester ist schon eliminiert. Für die wird es keine Playoffs geben. Dementsprechend dürfte ja eigentlich ziemlich klar sein, wie diese Partie endet. Interessant ist jedoch, Naples hatte zuvor schon in der Partie gegen Omaha verloren. Die kam also schon, naja, mit einem angestrauchelten Fuß, sagen wir es mal so. Oder aber waren besonders motiviert, jetzt mit ganz vielen Toren aus dieser Partie zu gehen und 3 Punkte mitzunehmen. Wie lief denn die Partie? Was war so dein Eindruck?
Ja, irgendwie war das League One-Wochenende der weirden Ergebnisse, weil Richmond hat zum Beispiel gegen Texoma verloren, was auch irgendwie für viele komisch war. Ich bin ehrlich, mit Blick auf die Partie habe ich mir A0310 aufgeschrieben, was bei der Menge an Toren auch irgendwie nicht so krass viel ist. Und zum anderen, ich muss sagen, dafür, dass Naples seit Ewigkeiten Playoffs feststeht und auch immer gut gespielt hat, kam die in der Partie fast gar nicht vor. Also Westchester wirkte, fand ich, wirklich wie ein sehr dominantes Team, was einige Torchancen hatte, einige gute Tore geschossen hat. Ich fand es überraschend. Also wie gut dieses eigentliche Kackteam gegen ein Playoff-Team performt hat. Und daher, ja, das war so mein Eindruck. Westchester war wirklich gut und das hat mich überrascht.
Was mir in dieser Partie aufgefallen ist, das war aber bei beiden Teams, es gab extrem viele Ballverluste. Teilweise wirklich auch aus kurzer Distanz mit einem ganz einfachen Pass. Auch da kam der Pass dann nicht beim Mitspieler an, sondern beim Gegner. Und das hat sich so durch das ganze Spiel irgendwie gezogen. Meine Vermutung ist, eventuell hatte Naples ein bisschen das Problem von, was gute Teams haben, wenn sie gegen schlechte Teams spielen, dass man sich deren Niveau anpasst und eben nicht die Dominanz zeigt, die man sonst hat oder die spielerische Klasse, sondern es ein bisschen zu sehr Larifari macht, dann genauso spielt wie die, ja, und dann das Ergebnis bekommt, was sie bekommen haben. Jetzt ist die Frage, hast du irgendein Highlight aus der ersten Halbzeit?
Ja, aber eigentlich nur im Kleinen zu erklären. Mir fiel mal wieder Lado Delgado auf, der Keeper von Naples. Der war ja letztes Jahr oder in den letzten Jahren der Keeper von Northern Colorado Hailstorm. Der war da schon für alle eigentlich der beste Keeper der Liga. Und ich finde, auch in der Partie hat er bei Naples wieder gezeigt, dass an ihm es nicht lag. Der hat in der 40. Minute einen langen Schlenzer von rechts auf die linke untere Ecke bekommen und konnte ihn da sehr gut klären. Und das war so meine einzige wirklich nennenswerte Szene in der ersten Halbzeit.
Ja, ich hatte auch keine. Die erste Szene, die ich mir dann notiert hatte, war ein Tor in der 64. Minute. Und dort wird wieder der Ball von Delgado gehalten. Allerdings kann er ihn nicht festhalten. Der Ball ist frei. Und die Verteidiger machen das, was sie sehr oft machen. Sie bleiben einfach stehen, reagieren nicht wirklich. Und letztlich ist es Güsen, der sich den Ball schnappt und aufs Tor schießt. Da kommt dann noch das nächste Pech, sagen wir es mal so, dazu. Der Ball, er schießt den Ball zwar Richtung Tor, aber ob der da jetzt wirklich reingegangen wäre, bin ich mir gar nicht so sicher, weil er relativ parallel zum Tor flog. Zu seinem Glück stand Evans aber dort. Und der Ball prallte genau gegen sein Bein. Oder Evans bewegte in der Sekunde das Bein, da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Auf jeden Fall sorgte er dafür, dass Evans den Ball ins Tor schoss, sodass dieser Treffer als Eigentor gilt.
Also würde ich komplett mitgehen. Das war wirklich eher wie ein Querpass, so einen möglichen freien Mitspieler hat wirklich einen Torversuch. Aber naja, wie sagt man so schön, das Glück ist mit den Tüchtigen. Und Westchester war in der Partie definitiv der Tüchtige. Und gerade mal 10 Minuten später machte dann Westchester den Deckel drauf. Und da können wir, wenn es so weitergeht, zu einem sehr lustigen Kuriosum kommen. Denn normalerweise ist ja der Golden Boot Winner, also der Spieler mit den meisten Toren, in der Regel beim Top-Team der Liga anzusiedeln oder bei einem der, sagen wir mal, Top-3-Teams. In diesem Jahr in der League One ist es Obregon, der Stürmer von Westchester, bei denen immer noch die Frage ist, ob sie nicht den Wooden Spoon gewinnen, also den Teamtitel für das schlechteste Team der Liga. Und er hat die meisten Tore der Liga. Und in der 74. Minute sorgte er dafür, ein weiteres Tor zu bekommen. Und das war jetzt wirklich ein klassisches Stürmertor. Es gibt einen Querpass von rechts aus rechts mittig an den linken Pfosten. Er springt in den Ball hinein und drückt ihn aus vielleicht einen Meter oder so ins Netz rein. Klassisches Tor. Carlos Obregón macht das nächste. Und ja, könnte bald Torschützenkönig der Liga werden und zeitgleich beim schlechtesten Team spielen.
Fände ich, es wäre eine sympathische Preissammlung. Du hast den Wooden Spoon in der Hand, trotzdem die Torjägerkrone. Hat nicht jeder. Springen wir mal in die nächste Partie, nämlich Charlotte Independence, die zu Hause gespielt haben. Ich überlege gerade, wie viele Zuschauer da waren. Waren es um die 4.000 oder um die 1.000? Ich weiß es nicht mehr genau. Und sie hatten AV Alter zu Gast. Auch eigentlich eine klare Partie, oder?
Ja, beide Teams sind ziemlich geschwächt in den letzten Wochen. Also beide waren schon gefühlt für die Playoffs qualifiziert, bevor beide sehr an Qualität verloren und abgedriftet sind. Die Partie war vor allem deswegen interessant, weil an ihr diverse andere Playoff-Hoffnungen von Teams gehangen haben. Was A noch Playoff-Chancen angeht oder quasi schon ein festes Playoff-Ticket betrifft. Also unter gewissen Umständen hätte zum Beispiel Tormenta sich so das Ticket sichern können, was sie jetzt nicht bekommen haben am Ende. Daher, ja, viele haben es geguckt, aber einfach nicht mal, weil sie Fans von einem der Teams sind, sondern um zu gucken, ob ihre Rechenspiele, was ihre Playoff-Teams oder Hoffnungen angeht, noch am Leben erhält. Ich muss sagen, unterm Strich war es eine unterhaltsame Partie, ohne dass ich jetzt eine von beiden Mannschaften wirklich als Playoff-würdig einschätzen würde. Aber ja, gehen wir mal in die erste relevante Szene rein. In der 25. Minute trifft Barquero zum 1-0. Und das war auch hier wieder ein ganz klassisches Türchen. Es gibt einen Querpass in die Mitte. Er steht da und haut den Ball aus großer Distanz rein. Also ganz klassisch, ganz einfach zu machen. Nicht gerade ein Leckerbissen.
10 Minuten später stand Barquero diesmal woanders, nämlich an der Strafraumgrenze und schoss den Ball einfach mal, naja, ein bisschen weiter in den Strafraum hinein und dort steht Chaney. Der hält den Kopf rein und das Tor ist drin.
Das fand ich ganz schön, muss ich sagen, von Chaney. Den Sprung da in den Ball rein, das sah schon gut aus.
Der ist aber, wie groß ist der? Überlege ich gerade.
Ich glaube nicht sehr grob, aber ich müsste nachgucken, habe ich gerade nicht im Kopf.
Ich meine nämlich, dass er ziemlich klein ist und es deswegen umso interessanter aussah, zumal er dann eine ganz gute Kopfhöhe hatte für den Ball.
7 Minuten später fiel AV Alter, oder wie ich sie gerne nenne, AV hoch 2, auf, dass sie ja auch Tore schießen müssen, um zu punkten. Und hier gab es, so könnte man sagen, die klassische Kontersituation. Der Stunis lief mit seinem Co-Mann aufs Tor zu. Er kriegt den Ball in der Mitte von ihm links zugeschoben und spielt dann ganz alleine auf den Keeper zu und schafft es mit seinem Schüsschen unterm Keeper hindurch mittig ins Tor zu schießen. Also eine gute Kontersituation für AV Alter und sie verkürzen in der 42. auf 1-2 aus ihrer Sicht.
Ja, und nach diesem Anschlusstreffer haben sie richtig Mut und Motivation gefunden. Und dann ging's los. 10 Minuten lang gefühlt. Etliche Torchancen für AV Alter, die es wirklich immer wieder versucht haben, aber gescheitert sind. Bis zur 58. Minute. Und dort gibt es einen langen Ball, der nach vorne gespielt wird. Und da hat man es ihnen dann aber auch tatsächlich ziemlich einfach gemacht, weil steht frei, kann den Ball annehmen und ins Tor schießen, sodass es jetzt plötzlich 2-2 steht.
Tja, aber Unentschieden wären ja ein bisschen langweilig und wären auch für viele andere Teams playoff-würdig irgendwie blöd. Und deswegen gab es das Klassische, was man den perfekten USL-Spoiler nennen könnte. Denn für die unter euch, die sich die Highlights-Videos angucken, achtet mal darauf, ob es in einem Video oder einem Highlight-Video Einwechslungen zu sehen gibt. In 90% der Fällen hat das mit dem nächsten Tor zu tun. Und das war auch in diesem Fall der Fall. Irgendwo um die 70. rum wurde Maru bei Charlotte eingewechselt. Und der macht auch dann das Siegtor für die Heimmannschaft. Im Wesentlichen könnte man sagen, auch nicht das krasseste Tor. Es gibt von rechts einen langen Ball in den Strafraum. Der Ball titscht einmal auf und Maru haut ihn am linken Pfosten aus kurzer Distanz rein. So steht es dann in 90 plus 2 Minute 3:2 für Charlotte, die sich damit auch den Sieg holen und weiterhin auf Playoff Hoffnungen machen können und Avi Alter verliert.
An sich, diese Partie hätten irgendwie beide Teams gewinnen können. Also ja, sie haben, in dem Fall hat Charlotte einfach die eine Chance, die sie da noch hatten, gut genutzt. Aber hätte Avi Alter beispielsweise da in der 42. Minute abwärts laufend eine seiner Chancen genutzt, wäre es ein 3-3, 3-4, was auch immer gewesen. Von daher, ja, eine interessante Partie mit einem Ergebnis, was wir vor ein paar Wochen definitiv noch nicht so erwartet hätten. Hast du ansonsten noch etwas zu dieser Partie?
Nicht wirklich, außer dass ich weiterhin den einsamen Trompeter bewundere, der jedes Mal im Stadion ist und jedes Mal seine maximal drei, vier Lieder seiner Trompete spielt und das 90 Minuten hindurch. Und daher, ja. Charlotte schafft es irgendwie, keine Fans ins Stadion zu kriegen, außerhalb des Frauenteams, die dann doch immer viele Fans kriegen. Und beim Männerteam gibt es halt den einen Trompeter, der 90 Minuten hindurch dieselben Lieder spielt wie das Rocky-Theme. Und daher Glückwunsch an den einsamen Trompeter. Du hast dir 3 Punkte verdient.
Vielleicht haben sie dir auch nur wegen ihm sich geholt. Die letzte Motivation erhalten, die sie brauchten. Gibt es denn am Wochenende eine Partie, die du empfehlen würdest?
Das ist eine gute Frage. Also im Wesentlichen würde ich sagen, kann man eigentlich fast alles empfehlen. Einfach deswegen, weil wir jetzt in den letzten 2, 2,5 Wochen der Regular Season sind und es eben für viele Teams in beiden Ligen oder auch in der Super League natürlich schon um Pünktchen und vor allem um Playoff-Tickets geht. Für meine Hearts of Pain zum Beispiel, für die kommt jetzt ein spannendes Doppel-Wurfspiel zusammen. Wir spielen gegen Westchester, was auf dem Papier erstmal einfach klingt, am Samstagabend um 11 Uhr deutscher Zeit. Also schön zu gucken. Aber wie wir erlebt haben, Westchester hat Naples besiegt. Könnte so ein guter Stolperstein werden. Und am Mittwoch, 0 Uhr, spielen wir dann direkt gegen Spokane. Das heißt, ja, interessante Spiele und daher mein Tipp in der League One. Samstagabend, deutscher Zeit, 11 Uhr, die Hearts of Pine gegen Westchester. Das Duell der Neulinge.
In der Championship gibt es 2 Spiele, die zumindest uhrzeittechnisch zu empfehlen sind. Was genau man da an Fußballqualität sehen wird, ist eine andere Frage. Zumindest in der Partie zwischen Birmingham und Miami. Letzter und vorletzter in der Eastern Conference. Also das wird jetzt kein Weltfußballspiel. Und das wird wahrscheinlich auch kein Spiel, was in die Geschichte eingehen wird. Außer vielleicht irgendwie an kuriosen Toren oder schlechten Verteidigungen. Aber uhrzeittechnisch schon durchaus empfehlenswert. Und vielleicht sieht man ja ein paar sehenswerte Tore. Allerdings, zeitgleich findet auch die Partie zwischen New Mexico United und Oakland Woods statt. Aktuell so von der Verfassung her an sich eigentlich eine klare Geschichte. Klar, New Mexico hatte jetzt zuletzt, wir hatten es vorhin angesprochen, in ihrer letzten Partie ein Unentschieden, davor aber auch 3 Siege und die spielen eine ganz solide Saison, könnte man sagen. Oakland dagegen, naja, also die sind weit weg davon, solide zu spielen, außer vielleicht, dass sie relativ solide immer wieder dafür sorgen, dass sie ziemlich viele Unentschieden haben, aber auch die ein oder andere Niederlage. Ich würde auch fast behaupten, deutlich mehr Niederlagen als Siege. Auch da in dem Fall natürlich eine ganz klare Partie, aber vielleicht sieht man auch da das ein oder andere wirklich schöne Tor.
Bin ich dann mal. Lexington Sacramento ist immer noch eine Idee, weil es für Lexington noch um Playoff-Tickets gehen würde. In der Championship würde ich noch, in der League One, würde ich noch die Partie zwischen Charlotte und AV Alta vorstellen. Ja, habe ich auch gerade Namensgedächtnisprobleme. Charlotte gegen Chattanooga, jetzt habe ich es, das Charger Derby. Auch da geht es eben für Charlotte noch um ein Playoff-Ticket. Und da Chattanooga seit Wochen plötzlich strauchelt, nachdem sie jetzt für Wochen ja Tabellenführer gewesen sind, nicht mehr unmöglich, dass es für Charlotte noch um Pünktchen gehen könnte. Und die Partie um 1 Uhr zu Sonntag zwischen Greenville und den Jungs von Tormenta. Beides Teams, bei denen noch ein Playoff-Ticket drin wäre. Tormenta aktuell in der besseren Form. Und ich würde sagen, auch das Duell der ehemaligen Meister, das wir auch noch haben, zwischen Greenville und Tormenta. Daher mein Tipp, Sonntag, 1 Uhr morgens, Greenville gegen Tormenta. Oder halt, wann immer ihr wollt, im Real Life, beim Frühstück oder sonst wann.
Ansonsten, seid nachsichtig mit uns, es ist wirklich spät. Dementsprechend würde ich vorschlagen, machen wir Schluss für heute. Gebt uns, wie immer, gern Feedback. Das könnt ihr machen auf Facebook unter US Soccer News oder auf Twitter unter Box2Box. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit hoffentlich sehr tollen, interessanten Spielen. Bis dahin, viel Spaß.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.